Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
Heute geht es auf und ab in dieser Echtzeitausgabe und zwar auf Treppen. Ganz normalen Treppen, Showtreppen, legendären Treppen. Friedrich Mielke hieß ein Mann, der sich jahrzehntelang mit nichts anderem als Treppen beschäftigte. Er begründete die sogenannte Skalalogie, die Treppenforschung, und er war davon überzeugt, die Treppe ist die Königin der Architektur, bekommt aber nie die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Das wollen wir in dieser Stunde korrigieren. Viel Spaß.
Schritte auf der Treppe.
Eine Treppe ist ein aus Stufen gebildeter Auf- oder Abgang, der es ermöglicht, Höhenunterschiede bequem und trittsicher zu überwinden.
Der komfortable Schritt in die Höhe betrifft zweimal Steigung, also die Höhe der Stufe plus einmal Stufenbreite.
In älteren Filmen sind meistens ornamentale, auffällige Treppen und oft sind es Frauen, die auch regelrecht runterschweben.
Heute hat man Glasstufen mit Stahlstrukturen. Stairs to the roof calling.
Um Treppen und nichts als Treppen geht es in dieser Echtzeitausgabe. Treppen im Film, Treppen als Falle für Politiker. Wir werden erfahren, was das ist, die Normalsteigung der Treppe. Und wir reiben uns verwundert die Augen über eine riesige Treppenkonstruktion in New York, die im März eröffnet wurde. 16 Geschosse hoch, kupferfarben poliert, in Form eines Bienenstocks, manche sagen auch eines Döners. Das Ding heißt The Vessel. Und es repräsentiert die neue Luxuswohnanlage dahinter, die Hudson Yards. Antje Passenheim ist aufgestiegen.
Die Treppe in den Himmel. 2500 Stufen, auf und ab und auf und ab und dabei immer höher. Kreisförmig verläuft der Steg nach oben, gleitet wie auf einer Kupferkufe. Ein ständig bewegtes Gebilde, das aussieht wie eine Bienenwabe. Böse Zungen sagen auch ein Mistkübel oder ein überdimensionaler Kebabspieß.
Great place to be.
Ein großartiger Ort, sagt Touristin Josefa, etwa auf halber Höhe der knapp 50 Meter hohen Skulptur. Und Ingenieur Geoff Butler hat dabei geholfen, sie zu errichten.
Über eine Meile von Treppen. Du kannst überall hinklettern, es aus verschiedenen Perspektiven betrachten und die umliegenden Gebäude anschauen. Du kannst darauf trainieren oder es von den Gärten rundherum genießen.
Or you can just appreciate it from the gardens around it.
Oder einfach durch das Loch in der Mitte hoch in den blauen New Yorker Himmel sehen und je nach Perspektive noch nicht einmal den Zipfel eines Hochhauses im Bild zu haben. Regelrecht berauscht ist der britische Stardesigner Thomas Heatherwick von seinem Kunstwerk.
Wir können nicht kontrollieren, wie die Leute es nutzen. Das ist nur der Anfang. Das hier ist wie in einem Park. Du weißt nicht, was die Leute darin machen. Wir schauen von außen, aber auf das Innere kommt es an.
Das Innere des Wessel, des Gefäßes, eine pulsierende Ader, lebendig gemacht durch die, die sie erklimmen. Es ist Architektur als Skulptur, eine Kunsttreppenlandschaft von 1,5 Kilometer Länge, verteilt auf 80 Zwischenpodeste und mehr als 150 Stiegenläufe. Die Treppe schwingt sich in die Höhe empor und führt doch nirgendwo hin. Während ein paar Etagen tiefer unter der Erde die silbernen New Yorker Pendlerzüge hin und her fahren, um wenige Sekunden später unter dem Hudson River abzutauchen.
Die Idee war, dass es eine Plattform ist, für was auch immer darauf und damit passieren wird, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
Das Vessel ist das Herz des neuesten New Yorker Luxusviertels Hudson Yards, einem Wohn- und Büroviertel, das viele Rekorde bricht, etwa den des größten privaten Immobilienprojekts in der Geschichte der USA. Auf 4 Millionen Quadratmetern und Stelzen ist New York hier weiter in den Himmel gewachsen. Zackige Glastürme, die von Weitem aussehen, als hätten sie Nasen oder ständen schief. Schimmernde Spiegelflächen, durchbrochen von Cityparks und Kunst. Die Hudson Yards haben der Stadt ein neues Gesicht verpasst, schwärmt Tom Wright, Chef des regionalen Planungsverbands und einer der Masterminds des neuen Viertels.
Well, I think we need a little Shanghai on the Hudson River.
Ich glaube, wir brauchen ein wenig Shanghai am Hudson River. Wir wetteifern mit diesen Großstädten. Es gibt viele Weltreisende und auch denen müssen wir gerecht werden.
Und den New Yorkern erst recht, den Reicheren zumindest, die Wohnungspreise ab 4 Millionen aufwärts zahlen können. Vielleicht für den Flussblick aus der 75. Etage. Wer es hier reinschafft, der braucht nicht mehr raus. Spielplatz für Millionäre, kritisieren viele New Yorker das Retortenviertel, das umgerechnet rund 22 Milliarden Euro gekostet hat. Doch der Blickfang, das Wessel, soll auch die anziehen, die nicht so viel Geld haben. Das Viertel hier ist zwar ein Reichenviertel, aber das Wessel ist für die Gemeinschaft gebaut worden. Der Eintritt ist frei, du kannst also jeden Tag herkommen und raufklettern, wenn du willst. Das denken nicht alle über die Treppe mit einem Preisschild von 200 Millionen Dollar. Architekturkritiker Justin Davidson etwa vom New York Magazine.
Ich habe niemals den Sinn hinter diesem Ding gefunden. Einer aus dem Team der Initiatoren hat es mit dem Eiffelturm verglichen. Aber der Eiffelturm ist höher als alles um ihn herum und man hat darauf eine Aussicht. Diese Treppe ist niedriger als alles um sie herum.
This is shorter than everything else around it.
Vielen der zehntausenden Menschen, die sie täglich besteigen, reichen diese Stufen trotzdem schon. Und immerhin gibt es notfalls auch einen Lift durch die Treppe in den Himmel.
Antje Passenheim über The Vessel, die neue Treppenskulptur in Manhattan, die sich der Entwickler eines Immobilienprojekts 200 Millionen Dollar hat kosten lassen. Aber wir wollen auch über etwas schlichtere Treppen sprechen, über die magische Zahl 63 zum Beispiel. Und zwar mit Sophie Jung. Sie ist Journalistin und Kuratorin und hat sich intensiv mit der Treppe als architektonisches Element beschäftigt. Nehmen Sie seit Ihrer Beschäftigung die Treppen eigentlich anders wahr?
Doch, auf jeden Fall schaue ich sie mir anders an und ich beschreite sie anders. Also ich habe mich ja auch damit beschäftigt, wie man auf diesen Treppen läuft. Und ich würde das jetzt nicht für jede Treppe sagen. Ich bin auch immer wieder verwundert, wie automatisch man Treppen läuft, seitdem ich mich damit beschäftigt habe. Und freue mich über Treppen, die vielleicht ein bisschen schwieriger und widerspenstiger sind. Also irgendwas hat das schon gemacht
mit mir. Das ist ja schon mal interessant, dass es widerspenstige Treppen gibt.
Oh ja, die gibt es. Amsterdam ist so ein gutes Beispiel. Die Stadt ist eng und da wurden viele ganz steile Treppen in die Gebäude gesetzt. Die es eigentlich so hier in unserer normierten Treppenwelt nicht mehr gibt.
Da haben Sie jetzt schon einen springenden Punkt angesprochen, nämlich die Normierung. Ich glaube, es gibt auch eine Treppennorm. Was steht denn in dieser Norm drin und was macht diese Norm mit der Treppe?
Also die Zahl ist die DIN, zumindest die deutsche Norm, für die 18065 und die regelt letztlich, wie breit Stufen sein sollen, wie hoch sie sein sollen, wie sie in ihrer Gesamtheit sein sollen, auf welcher Höhe das Treppengeländer sein soll. Und dabei geht es natürlich um Sicherheit und das ist auch eine Norm, die ins Baurecht eingegangen ist und die auch ständigen Überprüfungen unterläuft. Also es gibt einen Arbeitskreis beim Deutschen Institut für Normung für die DIN-Norm 18065 und die beschäftigen sich ständig damit, ob das alles noch so aktuell ist, auch mit den entsprechenden neuen Baumaterialien, als man anfing zu normieren in den 20er Jahren. Ernst Neufert spielte ja eine wichtige Rolle, der mit seiner Bauentwurfslehre letztlich die Zahlen festgelegt hat für die Industrialisierung des Bauens. Der hat dann auch Maße und Regeln für die Treppe entwickelt. Und zu dem Zeitpunkt hatte man noch andere Baumaterialien gehabt. Da hat man gerade mit Stahlbeton angefangen. Die Treppe war meistens noch aus Holz. Heute hat man Glasstufen mit Stahlstrukturen und sonstigem. Und so wird das sozusagen, ist dieser Arbeitskreis beschäftigt sich dann auch damit, dass den aktuellen Bedingungen anzupassen.
Mhm. Dieser Ernst Neufert, an dem kommt ja kein Architekturstudent und kein Architekt vorbei. Das Buch Bauentwurfslehre steht bei mir auch im Regal und ich gucke das sehr gerne an, weil da so schöne kleine Zeichnungen drin sind und weil eben die ganze Welt in Zahlen erklärt ist. Und der Neufert sagt ja über die Treppen, die günstigste Normalsteigung sei 17 auf 29. Das heißt, die günstigste Stufe ist 17 Zentimeter hoch und 29 Zentimeter tief, ja?
Genau. Ja, damit ist sozusagen der komfortable Steigungsschritt mit garantiert. Also Ernst Neufert hat sich tatsächlich mit dem Durchschnittslaufverhalten von Mann und Frau auseinandergesetzt und hat da jede Menge Zahlen zusammengetragen, bis er dann zu diesen Zahlen kam. Und das heißt, das ist eine Zahl, die auch schon vorher kursierte, die aber Neufert sozusagen mit seinen Beobachtungen nochmal bestätigt hat, nämlich dass der komfortable Schritt in die Höhe 63 Zentimeter betrifft an Streckenhinterlegung. Und wenn man das dann aufteilt in Höhe und Stufenbreite, dann kommt man auf zweimal Steigung, also die Höhe der Stufe plus einmal Stufenbreite.
Aber interessant ist doch, dass man bis ins 20. Jahrhundert gebraucht hat, um überhaupt das festzulegen, weil es werden ja seit Tausenden von Jahren Treppen gebaut, oder?
Ja, irgendwann ist das anthropozentrische Maß entstanden. Und davor ging es sehr viel länger in der Architektur um das räumliche Ebenmaß, also darum, dass die Treppe an sich eine schöne, ebenmäßige Form ergibt. Zum Beispiel so jemand wie Jean-François Blondel, das ist eigentlich der Erste, der wirklich im 17. Jahrhundert den Menschen als Maß und seine Schrittlänge wirklich untersucht hat und zum Zentrum seiner Überlegungen für Treppenstufen zum Beispiel gemacht hat. Und dazu richtig eigentlich letztlich die Formel, die Neufert dann auch später übernommen hat, mit zweimal Steigung
17
plus 29. Oder die Idee, dass die zweimal die Steigung und einmal die Auftrittslänge gleich dem komfortablen Schrittmaß entsprechen.
Das heißt, wenn eine Treppe flacher wird, dann wird sie tiefer.
Genau.
Es gab ja einen Menschen, der ist im letzten Jahr gestorben mit 97 Jahren und er hat sich über Jahrzehnte lang nur mit Treppen beschäftigt. Er hat auch eine Skalalogie entworfen. Friedrich Mielke hieß der. Ich fand dann halt auch irgendwie noch kurios, dass er einbeinig war. Der hatte sein Bein im Krieg verloren, eines Kriegs versehrt. So, und dieser Mann hat sich dann halt einfach mal wirklich ein halbes Jahrhundert oder noch länger mit Treppen beschäftigt. Was ist das Faszinierende an Treppen?
Was er immer wieder beschreibt, ist, dass man sich die Treppe anschauen sollte und wie und mit welchen ganzen Elementen sie sozusagen in Verbindung steht. Also dass es halt sozusagen so einen kleinen Vortritt wie bei jeder Treppenstufe gibt. Also solche Details, die hat der Friedrich Mielke ganz ausführlich beschrieben. Neben der Tatsache, dass der, ich glaube, mehr als 2000 Treppen studiert hat, aber seine Studie der Treppen einfach hauptsächlich auch darin bestand, sie erst einmal zu beschreiben. Mit eben jenen Begrifflichkeiten, die irgendwie in unserem Sprachgebrauch gar nicht mehr da sind. Und da hat er natürlich ganz kuriose Treppen mit ausfindig gemacht. Also sowas wie die zweiläufig konzentrische disparajadale Wendeltreppe in Diyarbakir, also in der Osttürkei. Und er hat aber auch später nicht eben diese dispareale zweiläufige Wendeltreppe, aber andere Treppenarten, die er eigentlich aus dem türkischen Spätmittelalter, also frühosmanischer Zeit, kennt, hat er dann irgendwie in der Nähe von Hannover wiedergefunden. Also ich glaube, dass er einfach ja, letztlich versuchte so Kulturbeziehungen anhand eines wahnsinnig auch letztlich unbeachteten Objekts in der Architektur nachzuempfinden.
Was ist denn mit der Treppe heutzutage? Also wenn man sich diese repräsentativen Treppen aus den vergangenen Jahrhunderten anguckt, aus dem Barock und auch noch aus den Warenhäusern des 20. Jahrhunderts, so fragt man sich ja, okay, ist dann quasi dieses Treppenmaß von Ernst Neufert das, was übrig bleibt? Oder was würden Sie sagen, welchen Stellenwert hat die Treppe heute?
Na, sie ist jetzt zum Beispiel in einem Massenwohnungsbau, ist sie wahrscheinlich wirklich zu einem relativ nüchternen Bestandteil der Architektur geworden. Sie ist aber, also OMA haben jetzt gerade nochmal eine ganz glitzernde automatische Treppe, ja, in New York bei Hicks ins Warenhaus gesetzt. Und das ist natürlich
das Büro von Rem Koolhaas?
Genau. Und da geht es natürlich auch immer um dieses Automatische und das Glitzernde in der Warenhausarchitektur. Das passt irgendwie zusammen, dass er sozusagen die Leute so an den Etagenrand vorbei rollen. Also ich würde nicht sagen, dass sie verloren geht, sondern sie taucht interessanterweise total stark in so Gebäuden von Firmenzentralen und Wissenschaftszentren und so weiter auf. Also da ist in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, ist das so ein ganz wichtiges Motiv geworden. Die Treppe als Kommunikations- und Begegnungsort hört man immer wieder. Man sieht es hier nicht. Also es sind ja häufig dann hinter Glasfassaden verschlossene Treppenhäuser, aber sowas wie das Max-Delbrück-Zentrum von Volker Stab, der hat eine ganz wunderschöne Wendeltreppe jetzt vor kurzem eingebaut. Da geht es eben darum, dass sich Leute auf der Treppe begegnen können. Und so ist sozusagen die repräsentative Treppe, taucht immer wieder auf. BIC hat jetzt auch gerade die Galerie Lafayette in Paris eröffnet. Da ist wieder eine ganz klassische Treppe, die auch für Modenschauen inszeniert wird. Aber sie wird wirklich zu einem ganz wichtigen Motiv, wenn es ums Teamworking und ums gemeinsame Arbeiten und so geht. Da ist die Treppe ständig.
Sophie Jung, Journalistin und Kuratorin. Danke für das Gespräch über die Königin der Architektur, wie Friedrich Mielke sie genannt hat, die Unterschätzte. Und ja, vielleicht ist die Treppe ja auch so etwas wie die Königin des Films. Darum geht es nämlich gleich nach der Musik hier in der Echtzeit. Hier in der Echtzeit geht es heute um ein unterschätztes, oft übersehenes Element in der Architektur. Etwas, das wir alle täglich benutzen, wenn wir nicht lieber den Aufzug wählen, die Treppe. Und dieses Übersehen, dieses Nicht-Wahrnehmen, das passiert ja nicht nur in unserem Alltag, sondern auch, wenn wir im Kino sitzen zum Beispiel. Und übers Kino, über die Leinwand wollen wir jetzt sprechen. Mein Kollege Matthias Dell ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Ja, Matthias, wenn man mal einen kurzen Moment darüber nachdenkt, fallen einem tatsächlich sehr viele Treppenszenen in Filmklassikern ein, als zum Beispiel La Dolce Vita, die spanische Treppe in Rom spielt da, glaube ich, eine Rolle, oder natürlich Panzerkreuzer Potjomkin von Sergei Eisenstein.
Genau, je länger man darüber nachdenkt, desto endloser wird das Ganze, weil man eigentlich dann feststellt, dass es vermutlich schwerer ist, Filme ohne Treppenszenen zu finden, als welche mit. Die ganze Filmgeschichte ist also voller Treppen.
Ja, und vielleicht ist ja auch diese Treppenszene, die ich eben schon erwähnt habe, im Panzerkreuzer Potjomkin die Treppenszene schlechthin, oder? Wo dieser Kinderwagen dann runterrollt.
Genau, das läge nahe. Wir hören ja gerade, wie die zaristische Armee da runterspaziert in diesem Revolutionsfilm und die Leute erschießt. Ist natürlich auch toll, diese unglaublich breite Treppe da in Odessa. Und es liegt deshalb nahe, weil es natürlich für die Filmgeschichte ein ganz, ganz wichtiger Film ist. Ursprünglich war es ja eigentlich als Propagandafilm gedacht zur Agitierung der Massen. Und tatsächlich hat aber Eisenstein das so kunstvoll und gut gemacht, gerade was Montage betrifft, dass der Film ja eine viel größere Wirkung auf das Kino selbst gehabt hat, als jetzt in dieser relativ schlichten Propaganda-Idee. Und deswegen hat man vielleicht umgekehrt das Gefühl, dass auf Panzerkreuzer Potjomkin zu kommen gar nicht so eine originelle Wahl ist. Weil sie jeder kennt und weil es die Treppe ist und weil darin irgendwie ganz viel Kino eigentlich festgehalten ist, was dann auch unendlich oft zitiert und parodiert werden kann. Brian De Palma, die Simpsons, alles Mögliche. Diese Treppe ist so eine Ikone, dass sie praktisch selbst Kino geworden ist.
Okay, dann ist natürlich die Frage, wie sieht da jetzt dann so eine originellere Annäherung an die Treppe im Kino, im Film aus?
Na, da muss man sich, glaube ich, langsam vorarbeiten. Ich würde sagen, Treppen bearbeiten ja Raum erstmal irgendwie, halt sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen. Es gibt also oben und unten und es gibt eine Verbindung im Raum. Und das ist natürlich den Bedingungen von Kino als eine Kunst, die mit Bewegung zu tun hat, sehr dienlich. Deswegen ist die Treppe ein attraktives Element. Und wenn man jetzt so durchgeht, klassische Sachen auch, Hitchcock kommen auch ganz häufig Treppen vor und gerade in diesen psychoanalytisch inspirierten Filmen spielen die dann häufig Persönlichkeitsmerkmale an oder charakterisieren Persönlichkeiten, zum Beispiel Vertigo, da hat der Protagonist Höhenschwindel, deswegen kann er zum Beispiel der blonden Frau auf den Kirchturm nur sehr langsam folgen, die Treppe hoch, weil es für ihn eben schwierig ist und dieser Schwindel wird ja auch so symbolisiert. Ein anderes Beispiel, was dann auch wieder bei Vertigo fast anschließt, weil die Frau stürzt sich ja darunter, wäre dann zum Beispiel ein Krimi als Element, was eben so merkwürdig undurchsichtig ist, weil auf der Treppe im Prinzip der perfekte Mord geschehen kann, weil man das geschubst werden nicht sieht. Stimmt. Und es eventuell auch ein Unfall sein könnte. Da gibt es zum Beispiel, vor einem Jahr war das die Netflix-Serie Real Crime, war das, also eine Dokumentarserie The Staircase, also die Treppe. Mord auf der Treppe hieß das auf Deutsch, glaube ich. Und da geht es darum, dass ein Schriftsteller, die Frau ist gestorben und die Frage ist, hat er sie praktisch umgebracht und runtergeschubst oder da drapiert oder ist sie selber runtergestürzt, wie er das erzählt. Und da wird diese Treppe und dieser ganze Tatort dermaßen akribisch, forensisch bearbeitet, wo Blut hinspritzt, wenn sie da so gefallen ist, dass man also auch merkt, die Treppe ist da irgendwie ein ganz, ganz wichtiges Element für diesen Kriminalfall. Und ich habe dann dafür noch einen Kollegen gefragt, den Filmkritiker Lukas Förster vom Filmbulletin in der Schweiz. der sowieso ein sehr interessanter Kritiker ist, weil der ganz viel auf so Kleinigkeiten guckt. Also der sagt eben auch, dann kann ich, weil die Kamera einfach alles aufzeichnet, auch ganz viele Sachen entdecken, die die Kamera vielleicht so nebenbei nur zeigen. Und ich habe ihn da mal gefragt, wie er das denn macht, also wie er das quasi sammelt oder ordnet. Und er hat dann eben erklärt, er habe
angefangen, mir einfach zu notieren, in welchen Filmen das auftaucht. Also in welchen Filmen tauchen zum Beispiel Treppen auf, in welchen Filmen tauchen Klavierszenen auf. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Sachen. Also das ist eher so wirklich eine kleine Sache nebenbei. Ich denke, wenn man da anfängt, das zu systematisch zu machen, dann kehrt man selbst ja auch in so komische Muster, dass man dann irgendwie den Film vor den eigenen Treppen nicht mehr sieht. Das ist natürlich auch nicht sinnvoll.
Genau, das ist ein schönes Credo, fand ich, dass er eben sagt, man muss das irgendwie so ein bisschen offen halten, sonst sieht man eben nur noch lauter Treppen und keine Filme mehr. Und muss sich also für eine bestimmte Vorliebe entscheiden, für einen bestimmten Blickwinkel.
Und wofür hat er sich entschieden, dieser Lukas Förster?
Na, mittlerweile gibt es bei ihm mehrere Forschungsgebiete. Er hat auch dafür geworben, eine differenzielle Treppenforschung zu betreiben, wie er das dann selber nennt. Angefangen hat seine Faszination mit Treppen.
In älteren Filmen, das sind meistens so Treppen, die zwar in einem Haus sind, aber die da frei stehen. Zum Beispiel führen die von den Schlafgemächern runter in die Eingangshalle. Das sind oft in Hollywood-Filmen, gerade bei Douglas Sirk oder so, sind das so sehr auch ornamentale, auffällige Treppen. Und da schweben dann die Figuren, also oft sind es Frauen, die da auch regelrecht runterschweben. Und dann wird die Treppe zu so einer Art Bühne, auf der sie sich präsentieren. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen dieses Motiv zu sammeln.
Also im Prinzip die Treppe als Showtreppe, ja?
Ja, das auch. Also weil er gerade auch so eine Vorliebe für Musicals aus der klassischen Hollywood-Ära hat, wo das natürlich ganz klar künstlich ist und Show-Element. Aber es verbindet sich daran auch sowas, was auch für Kino ganz wichtig ist, Begehren. Weil es eben so ein Scharnier ist zwischen Öffentlichkeit und Privatem und quasi der Weg des Begehrens wird da quasi abgeschritten. Und aber jetzt gibt es noch neuere Forschungsbereiche, wo es auch wiederum, es wurde ja vorhin erwähnt, La Dolce Vita, die spanische Treppe in Rom, die dann plötzlich anders gesehen wird.
Die spanische Treppe in Rom ist so eine, die immer wieder auftaucht in vielen Filmen. Und da habe ich auch gerade einen Film gesehen von Mario Bava, The Girl Who Knew Too Much, in der diese Treppe neu entdeckt wird. Weil das ist eine Treppe, die man also als touristische Treppe kennt, wo wirklich tagsüber Zehntausende von Touristen drauf hoch und runter laufen. Aber in dem Film ist es so, dass die Treppe dann nachts gefilmt wird und dann plötzlich komplett unheimlich wird.
Was hat dich denn jetzt beeinflusst beim Blick auf die Treppe im Film, Matthias?
Na, ich habe dann gemerkt, ich finde den Gedanken eigentlich schön, wenn wir sagen, Eisenstein, da wird die Treppe vollkommen zum Kino. Mal umgekehrt den Weg zu gehen, wie einem praktisch mit jemand auf der Treppe wieder aus dem Kino heraus ins Leben führt. Und dafür ist mir eine andere Szene eingefallen, die eine unglaubliche Rückkopplungseffekte mit Realität wiederentwickelt hat, die auch sehr ikonisch ist, nämlich die Szene aus Rocky.
Ja, das kennen wir alle.
Genau, das sind ja auch die wichtigen Szenen, die in allen Filmen vorkommen, dass er trainieren muss für den Kampf. Im ersten und zweiten Teil macht er das in Philadelphia, wo er herkommt. Im dritten Teil ist er dann schon ein bisschen prominenter oder sowas. Dann joggt er am Strand lang, das ist nicht so toll. Im vierten Teil dieser krasse mit dem Ost-West-Kalten-Krieg-Konflikt gegen die russische Kampfmaschine Ivan Drago ist er es, der durch Sibirien rennt, während Ivan Drago in so einem hochtechnisierten Keller trainiert. Da würde ich sagen, ist, was wir jetzt auch hören, ist Teil 2 der interessanteste. Da ist er schon irgendwie Champion, dementsprechend läuft er nicht mehr alleine durch Philadelphia, sondern wird auch von so Kinderscharen verfolgt und die Leute auf dem Italian Market grüßen ihm und rufen ihm zu, er winkt und boxt und so weiter. Und das große Finale ist dann eben, deswegen, da kommt die Treppe ins Spiel, dass er dann, wie im ersten Teil auch, zum Philadelphia Museum of Art läuft und davor ist so eine Treppe und die rennt er dann hoch, sehr schnell und oben angekommen ist die Kamera dann hinter ihm und er reißt die Arme hoch und triumphiert quasi schon am Ende seines Trainings. Ich weiß nicht, wir nähern uns, glaube ich, gerade diesem Punkt, wo dann quasi das Finale triumphiert und er eigentlich den Kampf schon gewonnen hat im Training. Mhm. Und was da jetzt passiert ist, das ist interessant, weil ich war jetzt öfter in Philadelphia, dass diese Treppe so ikonisch geworden ist, dass die Stadt irgendwann da oben eine Tafel eingerichtet hat, wo so zwei Sportschuhe abgebildet sind von Rocky, was dann dazu führt, dass Touristen ankommen, diese Treppe auch hochlaufen und oben auf dieser Tafel anfangen, sich wie Rocky die Arme hochzureißen und sich zu freuen irgendwie. Also wird praktisch eine Praxis aus dem Film nachgeahmt.
Und sich so natürlich fotografieren zu lassen.
Genau, das passiert auch, aber das ist eher noch ein anderer Aspekt, dass daneben noch so ein Denkmal mittlerweile steht, auch von Sylvester Stallone als Rocky, vor dem dann, das habe ich 2016 dann nochmal stärker wahrgenommen als 2005, als ich zum ersten Mal da war, wo dann wirklich Schlange gestanden wird und die Leute machen dann Selfies mit diesem Denkmal im Hintergrund und dieser Pose auch mit den ausgereckten Armen. Und was da noch weitergeführt hat, dass 2013 so ein Lokaljournalist mal geguckt hat, wo rennt er dann in dem Film eigentlich lang? Und da sind wir wieder bei Eisenstein. Das ist natürlich ein Film, das heißt, er montiert Szenen, die gut aussehen, aber es sind Orte, die eigentlich ganz auseinander liegen. Das heißt, der ganze Lauf wäre, glaube ich, 30 Kilometer lang und macht überhaupt keinen Sinn, den er da durchgeht. Und daraus wiederum sind dann zwei Laufveranstaltungen entstanden, die es auch gibt, die jetzt im November und Dezember stattfinden. Ein sehr kommerzieller Lauf, wo man so 5 und 10 Kilometer laufen kann. Und dann der quasi der nicht kommerzielle, der ehrliche, richtige Rocky-Lauf, wo man dann, glaube ich, am Ende 50 Kilometer gelaufen ist, weil man eben tatsächlich die ganze Strecke abläuft, die er in dem Film auch gelaufen ist. Also es gibt irgendwie offensichtlich den Wunsch, diese ikonischen Szenen nachzuahmen.
Und Matthias, was ist mit dir? Hast du eine Lieblingsszene in einem Film? Vermutlich was ganz anderes als Rocky.
Ja, das wechselt wahrscheinlich auch ein bisschen. Das hat damit zu tun, ich habe mich jetzt gerade wieder mit Dokumentarfilmen von Thomas Heise beschäftigt und der hat 2012 so einen relativ kleinen, schnellen gedrehten Film gemacht. Das ging es um den Papstbesuch in Erfurt, wo das ganze Prozedere, das ganze Protokoll drum gezeigt wird, also wie da praktisch so ein Papst durchgeführt wird. Am Ende schläft der Papst auch während der großen Rede auf dem Domplatz ein, was die Kamera aus ganz großer Entfernung auch einfängt. Und das Tolle ist bei diesen doch irgendwie eigentlich einfachen Heise-Filmen, dass es dann am Ende ein sehr, sehr schönes Bild gibt, wo er nämlich am Erfurter Hauptbahnhof ist und da auf der Tonspur sind so Zugansagen modelliert. Wir können ja mal reinhören. Und man hört eben in der Tonspur dieses Glockengeläut auf der einen Seite, dieses Orgelmotiv und auf der anderen Seite wird dann irgendwann auch dieses "Wir bitten um Entschuldigung", eigentlich für die Verspätung, so aneinander geschnitten, dass es so eine Art Vergebungswunsch wird. Und dazu filmt er als letztes Bild dann zwei leerlaufende Rolltreppen, eine hoch, eine runter, was dann so eine Art Stairway to Heaven ist. Und da fand ich halt interessant, wie leicht es einem fällt, wenn man vorher gut erzählt hat und wenn man irgendwie Bilder gut bedeuten kann, aus so einem banalen Motiv wie einer Rolltreppe im Erfurter Hauptbahnhof irgendwie einen ironisch und gleichzeitig nüchternen Schlusspunkt in einem Film zu setzen, der eben diesen ganzen Papstbesuch abgebildet hat.
Ja, und interessant finde ich jetzt, dass du von diesen Rolltreppen im Hauptbahnhof erzählst und nicht von der großen Treppe vor dem Dom in Erfurt. Da habe ich jetzt sofort dran gedacht, oder?
Die sieht man in dem Film in dem Fall nicht so gut, aber ich finde interessant, wie er es eben schafft, mit so ganz einfachen Mitteln aus dem Alltag wiederum etwas zu bedeuten und dem so einen auch ironischen Charakter zu geben, dass man dann plötzlich diese Rolltreppen eben als Stairway to Heaven liest.
Also schauen Sie sich Filme künftig auf die Treppenszenen hin an. Das lohnt sich. Matthias Dell war im Studio. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Heute machen wir mal was ganz Besonderes. Zuerst singt A, dann B. Da, da, da. Also, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die letzte Silbe kriegen Sie nicht hin? Geht doch. Und nun B. Schön. Und jetzt beide. Nee. Zusammen, bitte. Und bitte. Das ist ja zum...
Früher oder später würde ich den Fall gelöst haben. Ich würde ihn knacken wie eine Pistazie. Doch eine Pistazie kam selten allein. Man musste viele knacken, bevor man alle geknackt hatte. Und welche war die richtige? Darauf gab es keine Antwort und es würde wahrscheinlich auch nie eine Antwort darauf geben. Auch wenn man noch so viele Verlobungsringe auffliegen ließ. Wer war die Maus und wer der Speck? Wer der Angelockte und wer der Abgezockte? Genau das und nur das war das Leben. The Big Easy, die große Einfalt. Und alle anderen Geschichten, die man uns erzählte, hatten nur einen Sinn und Zweck. Unser Gehirn in ein gottverdammtes Marshmallow zu verwandeln.
Für Politiker sind Treppen ein echtes Hindernis. Jeder Gang zum Rednerpult, das Überwinden nur weniger Stufen, so erzählen es Bildredakteure und Fotografen, kann eine Stolperfalle sein. Just in dem Moment, wo die Kameras auf ihn oder sie gerichtet sind. Und dann erst richtige Treppen. Vor kurzem sah man auf einem Pressebild Sebastian Kurz eine Treppe hinunterlaufen, Überschrift Regierungskrise. Die Treppe steht für Auf- und Abstieg, für Sieg und Niederlage, Assad Depeschman.
Es war damals, 1890, noch kein Foto, sondern eine Karikatur, die den Fall eines Politikers mit seinem Abstieg auf einer Treppe symbolisierte. Sie zeigt den schnauzbärtigen Bismarck, wie er die Rettungstreppe eines Dampfers hinabsteigt. Es ist das Urbild, auf das sich fast alle Politikerfotos auf Treppen zurückführen lassen. Matthias Krug ist Bildredakteur beim Spiegel, wo es immer wieder Treppenbilder, aber auch die Treppengrafik gibt.
Wir haben ja bei uns immer diese Politikertreppe. Das ist eine Grafik, die wir jeden Monat zeigen. wo die Beliebtheit der Politiker abgebildet wird. Und das ist eigentlich die symbolischste Treppe. Da ist jetzt im Moment Herr Steinmeier wieder ganz oben, dann kommt Heiko Maas und letztes ist dann zum Glück Alice Weidel drauf.
Maurice Weiß, Fotograf der Agentur Ostkreuz, hat selbst schon viele Treppensituationen mit Politikern erlebt. Auch wenn diese versuchen, sie zu meiden. Denn ein Treppenfoto kann vor-, aber auch nachteilhaft für den Fotografierten sein.
Also ich habe einmal ein Bild gemacht, das war ganz lustig, von Martin Schulz. Martin Schulz, Wahlkampf, hektisch durch Europa geflattert. Und ein sonniger Morgen, es hatte gewittert, ein wunderbares Licht. Das Flugfeld ist noch nass und er springt aus einem kleinen Flugzeug. Das sind diese kleinen Treppen, ne? Die Tür ist die Treppe. Er springt raus und rennt mit offenem Schlips, ein dickes Buch unterm Arm. Und er springt von dieser Treppe und hat den Boden noch nicht berührt.
Das Motiv Politiker auf der Treppe kann für unterschiedliche Interpretationen sorgen. In diesem Fall ist es genauso gekommen, positiv wie negativ.
Und das war damals zum Wahlkampf zwischen Juncker und Schulz. Und als das Bild veröffentlicht wurde im Spiegel, kamen Beschwerden vom Juncker-Team, wieso kriegt der Schulz ein tolles Bild. Ein wenig später gab es Streit um irgendwelche Reiseabrechnungen von Herrn Schulz. Und plötzlich ist dieses wunderbare Bild dreht sich ins Gegenteil und die SPD beschwerte sich bei mir, warum dieses Bild immer noch auf dem Markt sei. Weil plötzlich bekam die Treppe und die Dynamik weniger Bedeutung als das Flugzeug.
Nächste Station, Lichterfelde West.
Die S-Bahn-Station Lichterfelde West in Berlin-Zehlendorf. Treffpunkt an der Treppe, am Ende des Bahnsteigs. Dort steht Michael Schrören, langjähriger Sprecher des Umweltministeriums und unter anderem verantwortlich dafür, dass die damaligen Umweltminister Jürgen Trittin, Sigmar Gabriel und Barbara Hendricks ins rechte Licht gerückt wurden. An sich ist nichts gegen das Treppenmotiv einzuwenden, aber...
Ja, man überlegt sich dann immer bei dem jeweiligen Bild, versucht man schnell abzuchecken, in welchen Zusammenhängen könnte dieses Bild zur Illustration dienen. In welchem Sinne wird es von Redaktionen möglicherweise verwendet, um irgendetwas zu versinnbildlichen, zu verdeutlichen und irgendeine politische Aussage damit zu illustrieren?
Die Treppe runtergehen steht für den Abstieg. Die Treppe hochlaufen, am besten mit dynamischen Schritten, versinnbildlicht den Aufstieg. Für Ersteres gilt als eines der bekanntesten Beispiele ein Spiegeltitel, auf dem der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff mit gesenktem Blick die Treppenstufen hinunterläuft. Der unvermeidliche Rücktritt, titelte das Wochenmagazin. Solch ein Motiv sei aber eher die Ausnahme, sagt der Bildredakteur Matthias Krug vom Spiegel.
Wir suchen nicht nach Fotos von Politikern auf einer Treppe oder wie sie eine Treppe runtergehen. Was wir allerdings öfters mal zeigen, sind Politiker, die aus dem Flugzeug aussteigen und dann müssen die ja die Treppe runtergehen, wie es schon zum Beispiel Frau Merkel oder unser Außenminister Heiko Maas, das ist ja unvermeidbar, dass die dann die Treppe runtergehen. Die Berater von Politikern raten ja eher den Politikern ab, die Treppe runterzugehen.
Was nicht unbedingt heißen muss, dass Politiker immer dem Rat ihrer Presseabteilung folgen.
Also selbst den ausgebufftesten Pressesprechern und Öffentlichkeitsarbeitern unterlaufen Fehler. Wenn es die nicht gäbe, hätten wir nicht Gutenberg und Wulff gesagt. Und man kann es aber auch nicht alles auf die Pressesprecher und die Öffentlichkeitsarbeiter schieben. Entscheidend und ausschlaggebend ist das, was der Minister oder der Chef macht und machen will. Und die sind manchmal auch nicht davon zu überzeugen, dass sie bestimmte Dinge besser lassen.
Tja, und dann freut sich der Fotograf. Oder er schützt den Politiker vor sich selbst und unterlässt den Druck auf den Auslöser. Das war der Fotograf Maurice Weiß von der Agentur Ostkreuz.
Klassik drastisch.
Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Von und mit David Striesow
und Axel Ranisch.
Unsere beiden Klassik-Nerds widmen sich in der 29. Folge von Klassik drastisch dem Planetensystem und einem Komponisten, der schon mal weltberühmt war und heute nicht mehr ganz so bekannt ist, Gustav Holst. Interessanter Typ. Nähere Informationen, bitteschön.
David, ich habe dir heute gar nicht so wenig mitgebracht. Unser ganzes Sonnensystem.
Ein ganzes Sonnensystem?
Ja, unsers. Die Planeten von Gustav Holst.
Oh, fein.
Alle sieben. Den Pluto gab es damals noch nicht und die Erde, weiß nicht, die fand er nicht so inspirierend oder so. Er fängt mit dem Mars an.
Ja, Mars als der Stern des Krieges.
Ja, der Kriegsgott. Ja. Hör mal.
Jesus.
Star Wars.
Ja, ja, verdammt. Hier, guck mal, wie sich das steigert. Ja, das ist Filmmusik.
Ist das die Klassik, die man so zum Frühstück hört? Also wenn man jetzt morgen so am Sonntag früh aufsteht und...
Also ich ja. Mit 13, 14 habe ich diese Planeten so unfassbar geliebt.
Ja.
Es ist ungefähr 100 Jahre alt, das Stück. Der hat sie zwischen 1914 und 1916 komponiert. Uraufgeführt worden sind sie 1918. Und schlagartig war Gustav Heitz weltberühmt.
Also, ja, bis dahin, der war Lehrer, oder?
Ja, also kein Mensch kannte ihn.
Musiklehrer.
Musiklehrer, 30 Jahre lang an einer Mädchenschule hat er Musik unterrichtet, hat abends in einer Blaskapelle gespielt, was er gehasst hat, weil er hatte neben Komposition auch Posaune studiert und als Posaunist brauchte man ihn in der Blaskapelle. Er hat eine Sopranistin geheiratet, die musste zwischendurch als Schneiderin arbeiten, damit man irgendwie...
Weil das Geld nicht gereicht hat.
Ja, er hat viel komponiert, sehr ambitioniert, er hat sich für Indien interessiert, hat halt große indische Mythen vertont, klang aber alles nach Wagner. Und irgendwie ist jedes Stück, was er komponiert hat, beim Publikum durchgefallen. Ja? Aha. So, aber dann auf einmal diese Planeten. Bam! Premiere und zack, er wurde Professor am Konservatorium in London, Royal College of Music, er wurde nach Harvard eingeladen, Amerika reisen und so weiter an und er wollte das gar nicht.
Er wollte lieber in seinem Klassenzimmer sitzen am Wochenende und noch was komponieren.
Ja. Der hat tatsächlich nachher, nach relativ kurzer Zeit alle Professuren und alles wieder aufgegeben, wollte keine Journalisten mehr sprechen, weil er Angst vor denen hatte und wollte einfach wieder Lehrer sein in seinem Mädchen.
Das ist die Krux, wenn man auf Schlag berühmt wird, das ist nicht einfach.
Ja, und er hat sich auch nie wieder erholt davon. Weil er ist nicht mehr rangekommen an die Stücke. Ne? Er hat später diesen wunderschönen Satz gesagt, wenn keiner deine Arbeit mag, dann machst du auch nur wirklich wegen deiner Arbeit weiter. Und du entgehst der Gefahr, dass das Publikum dich dazu zwingt, dich ständig zu wiederholen. Jeder Künstler sollte eigentlich darum beten, nicht erfolgreich zu sein.
Ja, sowas Ähnliches hat Robert Walser auch mal gesagt. Ich bin eigentlich unscheinbar, ich möchte gar nicht zu sehen sein. Und ist mit sich so in die Kritik gegangen, versteht man.
Ja, wir beide haben doch die schlechtesten Tatorte aller Zeiten gedreht, ne? Du den ersten,
ich vor der Kamera, du...
Insofern spricht mir dieser Satz aus dem Herzen.
Jetzt, wo du es sagst.
Dieses Werk hat unzählige Filmkomponisten im 20. Jahrhundert einfach inspiriert. Die Musik wäre überhaupt gar nicht so weit gekommen, wenn es Gustav Holst und seine Planeten nicht gegeben hätte.
Ich wollte sagen, es klang ja eben schon richtig filmisch.
Also, die Venus. Das Gegenteil vom Mars, Bringerin des Friedens.
Geil.
Oh, ich finde es so unglaublich schön, wie die so stehen bleibt da. Oh. Der Merkur?
Ja.
Der geflügelte Bote, wie man hört, der hat
immer geschäftig, immer was zu tun.
Immer geschäftig,
immer im Dienst, immer auf Sendung.
Pass auf, der klingt so russisch gleich. Hör mal. Da hört man, dass der Holst auch seinen Strawinski kannte, weißt du? Und jetzt geht's richtig los. Ich muss da immer schon an Ratchatorian denken, an Gajane oder an Spartacus. Das klingt fast wie sozialistischer Realismus. Aber und dann gibt's natürlich den größten Planeten, den Jupiter.
Das kennt man noch.
Guck mal, wie das losgeht.
Großartig.
Immer den Einsatz verpasst. Bim, bam, 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 bam. Und da gibt es ein Thema im Jupiter, da habe ich mich total gewundert. Irgendwann habe ich mir mal den Gottesdienst zur Beerdigung von Lady Di gekauft, eigentlich um den Song von Elton John zu hören, Candle in the Wind. Und auf einmal steht offensichtlich diese ganze Kirche auf und singt den Jupiter. Und ich denke, hä? Sein Kumpel Ralph Vaughan Williams hat ihn im Nachhinein überzeugt, dieses Stück zu nehmen und zu extrahieren.
Ja.
Und er hatte auch einen passenden Text dafür. Und Holz wollte das gar nicht, weil er wollte nicht noch berühmter werden. vielleicht, es gibt dann natürlich noch den Saturn und den Uranus und zum Schluss den Neptun. Den müssen wir vielleicht noch, weil beim Neptun hört man auch dann schon Danny Elfman kommen und Edward mit den Scherenhänden und all das.
Mystisch. Alles wahnsinnig filmisch, ne?
Und am Ende, in den letzten 3 Minuten des Neptuns, pass auf, also wirklich, von 60 Minuten, 3 Minuten, hörst du? Ein Frauenchor. Die machen nur ganz am Ende.
Deswegen dringt es durch die Atmosphäre, es dringt auf die Erde. Wahrscheinlich ist es...
Ja, man muss irgendwie, muss am Ende der Mensch durchklingen.
Wunderschön.
Es ist wunderschön.
Wahnsinnig schön, dass es nur die letzten Minuten sind.
Ja, plus aufwendig, ne? Muss man sich leisten können.
Richtig.
Sollte man aber.
David Striese und Axel Ranisch über die letzten Minuten von Die Planeten und einen Mann, der offenbar zu schnell berühmt wurde und es nicht verkraftet hat, Gustav Holst. Alle Folgen von Klassik drastisch können Sie selbstverständlich auch als Echtzeit-Serien-Podcast abonnieren. Das war unsere Ausgabe über Treppen. Ich bin Marietta Schwarz. Tschüss, bis demnächst.